Wir alle kennen doch diesen einen Nothalttaster an so einer Maschine, der sich anfühlt, als wäre er buchstäblich in Beton gegossen.
Oh ja, absolut.
Oder eben diesen massiven Hebel an einer Stanze, wo man sich wirklich mit dem kompletten Körpergewicht reinhängen muss, nur um den umzulegen. Da stehst du dann in der Werkstatt, der Schweiß steht dir auf der Stirn und du fragst dich unweigerlich, wer um alles in der Welt sich dieses Design eigentlich ausgedacht hat.
Wahrscheinlich jemand, der sich halt ausschließlich auf die Funktion der Maschine konzentriert hat und eben null auf die Biomechanik des Menschen, der am Ende davor steht. Im ersten Moment ist so ein extrem schwergängiger Hebel natürlich einfach nur wahnsinnig nervig für den Bediener. Aber wenn wir das mal arbeitsmedizinisch betrachten, dann reden wir hier überhaupt nicht über mangelnden Komfort am Arbeitsplatz.
Sondern über echte Gesundheitsrisiken, oder?
Genau. Jedes Mal, wenn du gegen diesen massiven Widerstand ankämpfst, entstehen in deiner Muskulatur winzige Mikrorisse. Sehnen werden unnatürlich gedehnt, Gelenke werden überlastet. Das ist ein handfestes Sicherheitsrisiko für den gesamten Bewegungsapparat.
Und exakt das ist unser Fokus heute. Es geht um eine Richtlinie, die genau dieses Risiko aus der Welt schaffen soll. Wir schauen uns heute die EN 1005-3 an.
Richtig.
Der offizielle, etwas sperrige Titel lautet Sicherheit von Maschinen, menschliche körperliche Leistung, Teil 3. Und zwar empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung.
Der Titel klingt natürlich erstmal nach sehr trockenem Papier.
Total.
Aber in der Realität ist diese Norm halt das schärfste Schwert, das wir haben, um chronisches Unbehagen, muskuläre Ermüdung und ernsthafte Skeletterkrankungen auf dem Hallenboden zu verhindern. Ist quasi der Maßstab dafür, was wir einem menschlichen Körper überhaupt zumuten dürfen, bevor eine Maschine vom Werkzeug zu einem Gesundheitsrisiko wird.
Unser Ziel heute ist also im Grunde eine kompakte, professionelle Audiozusammenfassung zu dieser Norm. Wenn du uns zuhörst und Maschinenbauer, Integrator, Betreiber, Konstrukteur, Projektleiter oder Sicherheitsverantwortlicher bist, wir packen heute das Werkzeug aus und zeigen die praktischen Auswirkungen.
Genau, wir geben euch da einen Kompass an die Hand.
Der logische erste Schritt ist dabei ja eine eigentlich ganz simple Frage, nämlich wer drückt diesen Taster überhaupt? Lass uns das mal aufdröseln.
Die Norm zieht hier eine absolut messerscharfe Trennlinie zwischen zwei völlig verschiedenen Welten. Wir haben auf der einen Seite die gewerbliche Nutzung, also die Industriehalle, und auf der anderen Seite den häuslichen Gebrauch, also Konsumgüter.
Okay, und wie unterscheiden die sich?
Bei der gewerblichen Nutzung geht die Norm schlichtweg von der arbeitenden, erwachsenen Bevölkerung aus. Wir reden hier von Menschen zwischen 20 und 65 Jahren ohne gravierende gesundheitliche Einschränkungen. Und hier greift dann das sogenannte 15. Präzentil.
Lass uns diesen Begriff kurz mal greifbar machen für alle, die das nicht täglich berechnen.
Gerne.
Wenn ich eine Maschine für die Industrie designe und das 15. Perzentil anwende, dann bedeutet das ja quasi, meine Maschine muss so konstruiert sein, dass mindestens 85% der vorgesehenen Nutzer sie sicher bedienen können. Ich klammere also die schwächsten 14% statistisch einfach aus. Das wirkt auf den ersten Blick fast ein bisschen exklusiv, oder?
Ja, das klingt hart. Aber es ist ein notwendiger Kompromiss der Physik. Wenn du eine superschwere industrielle Fräsmaschine so leichtgängig bauen müsstest, dass buchstäblich jeder Mensch, also auch jemand mit extrem unterdurchschnittlicher Muskelkraft, jeden Hebel problemlos bewegen kann, dann hättest du ein Problem.
Welches genau?
Du würdest die Mechanik so filigran machen müssen, dass sie der industriellen Belastung überhaupt nicht mehr standhält. Oder du müsstest die Hebel absurd lang machen. Diese 85%-Marke ist da einfach der Sweet Spot. Man geht halt von einer gewissen Grundfitness der arbeitenden Bevölkerung aus.
Es ist also ein bisschen so, als würdest du Hanteln für ein Fitnessstudio entwerfen.
Genau der Punkt.
Die baust du ja auch nicht aus Plastik, nur damit auch ein Kleinkind sie anheben kann. Du gehst von deiner Zielgruppe aus. Aber im häuslichen Bereich kippt dieses Konzept dann komplett, richtig?
Völlig. Sobald eine Maschine für den Hausgebrauch bestimmt ist, schließt die Norm die gesamte Allgemeinbevölkerung ein.
Wahnsinn.
Ja, plötzlich hast du 12-jährige Kinder oder die 82-jährige Rentnerin in deiner statistischen Zielgruppe. Deshalb springen wir hier von diesem 15. auf das erste Perzentil.
Das Design muss dann also für 99% der gesamten Bevölkerung absolut sicher und handhabbar sein. Da entwerfen wir dann bildlich gesprochen eine Türgriffmechanik, die so leichtgängig sein muss, dass die 80-jährige Großmutter sie problemlos mit zwei Fingern öffnen kann.
Exakt. Und um das mathematisch überhaupt in den Griff zu bekommen, nutzt die Norm ein dreistufiges Risikobewertungsverfahren. Wir arbeiten uns dabei quasi von perfekten Laborbedingungen bis zur schmutzigen Realität auf dem Hallenboden vor. Alles beginnt mit der Stufe A.
Das ist dann die Basislinie, nehme ich an.
Richtig. Hier wird die sogenannte isometrische Maximalkraft ermittelt. Die wird in der Norm als FB bezeichnet.
Isometrisch heißt ja übersetzt gleiches Maß. Das bedeutet in der Physiologie, der Muskel spannt sich an, aber er verändert seine Länge dabei nicht.
Mhm.
Es gibt also keine Bewegung. Wir reden hier rein über die statische Kraft. Also wenn ich wie festgefroren an einem Hebel ziehe.
Genau dieser Moment, bevor sich der Hebel überhaupt in Bewegung setzt. In dieser isometrischen Phase drückt die kontrahierende Muskulatur übrigens ihre eigenen Blutgefäße ab.
Echt jetzt?
Ja, der Muskel arbeitet kurzzeitig ohne frischen Sauerstoff. Das ist extrem belastend. Und um herauszufinden, wie viel Newton an Kraft wir in diesem statischen Zustand maximal zulassen dürfen, gibt die Norm dem Konstrukteur drei verschiedene Alternativen an die Hand.
Okay, Alternative 1 würde ich dann mal die Fastfood-Variante nennen, die schnelle.
So kann man es nennen, ja.
Das sind ja diese einfachen, vorberechneten Tabellen. Da kann ich als Konstrukteur einfach nachschlagen und sehe, okay, ein Kraftgriff mit einer Hand darf im gewerblichen Bereich maximal 250 Newton erfordern. Mache ich das Gleiche für den häuslichen Bereich, schrumpft der Wert direkt auf 184 Newton.
Richtig.
Und wenn der Bediener schiebt und sich dabei mit dem Rumpf abstützen kann, sind gewerblich 275 Newton erlaubt?
Diese Tabellen basieren halt auf riesigen ergonomischen Datenbanken. Sie sind super pragmatisch. Wenn deine Mechanik unter diesen Werten bleibt, hast du erst einmal grünes Licht.
Okay.
Wenn du deine Nutzergruppe aber gar nicht genau kennst, greift Alternative 2, die Nährung. Hier wendet die Norm einen ziemlich genialen biologischen Sicherheitspuffer an.
Wie sieht der aus?
Sie geht von einer 50-50-Verteilung zwischen Männern und Frauen aus, rechnet aber ausschließlich mit den Kraftdaten der weiblichen Bevölkerung.
Ah, okay. Weil der weibliche Bewegungsapparat im statistischen Durchschnitt strukturell etwas weniger Muskelmasse aufweist, ziehe ich also diese Werte heran, um die gesamte Population abzusichern. Wer für das schwächere Glied in der Kette konstruiert, macht die Maschine automatisch für alle anderen sicherer.
Das ist genau der Kerngedanke. Und dann existiert halt noch Alternative 3, die genaue.
Mhm.
Das ist ein hochkomplexes demografisches Profiling. Hier wirfst du die Tabellen komplett weg und rechnest mit spezifischen Altersklassen und Geschlechterverteilungen. Du sagst also, meine zukünftige Belegschaft für diese spezielle Anlage besteht nachweislich zu 43,8% aus Männern zwischen 20 und 50 Jahren.
Puh, okay.
Und darauf wendest du dann synthetische Parameter an und berechnest einen völlig individuellen Newton-Wert.
Moment, da muss ich als fauler Mensch mal kritisch einhaken. Wenn ich in Alternative 1 diese wunderbar einfachen Tabellenwerte auf dem Silbertablett serviert bekomme, warum sollte ich mich als Konstrukteur jemals freiwillig stundenlang durch dieses komplexe demografische Excel-Monster von Alternative 3 quälen? Das ergibt doch keinen Sinn.
Auf den ersten Blick nicht. Da hast du recht. Der Haken an den bequemen Tabellen aus Alternative 1 ist aber, sie gelten ausschließlich unter absolut optimalen Laborbedingungen.
Ah!
Die Tabellenwerte setzen voraus, dass dein Bediener die perfekte Körperhaltung einnimmt. Die Gelenkwinkel müssen ideal sein, die Wirbelsäule darf nicht verdreht sein, die Füße stehen parallel.
Und das passiert auf dem echten Fabrikboden ungefähr, naja, nie.
Eben. Bediener steht vielleicht leicht versetzt, weil da noch eine Materialkiste im Weg steht. Oder er greift über Kopf. Sobald du diese ideale Haltung verlässt, sind die Tabellenwerte schlichtweg ungültig.
Oh, krass.
Oder, was noch häufiger passiert, du bist Konstrukteur und rechnest eine Maschine durch. Du merkst, dass dein Hebel konstruktionsbedingt 260 Newton braucht. Die Tabelle erlaubt aber nur 250.
Dann ist mein Design offiziell durchgefallen.
Richtig. Und genau in diesem Moment rettet Alternative 3 deine Maschine. Indem du die genaue Demografie deiner echten Nutzer berechnest, kannst du vielleicht beweisen, dass diese 260 Newton für deine spezifische Belegschaft immer noch völlig unbedenklich sind.
Ah, es ist also gar nicht die Strafe für Fleißige, sondern der absolute Rettungsanker für Designs, die an dieser Pauschalität der Tabelle scheitern würden?
Ganz genau.
Okay, wir haben jetzt unsere statische Basis, diesen FB-Wert. Aber isometrisch bedeutet ja ohne Bewegung. Und eine Maschine bedient sich nun mal nicht isometrisch. Ich drücke, ich ziehe, der Hebel bewegt sich. Wir brauchen Dynamik.
Dafür wechseln wir dann in Stufe B, den Realitätscheck. Hier geht es der Maximalkraft richtig an den Kragen. Wir müssen die Werte reduzieren, um die unvermeidliche menschliche Ermüdung abzufedern. Die Norm nutzt dafür drei ziemlich gnadenlose Multiplikatoren.
Okay, welche sind das?
Der erste ist der Geschwindigkeitsfaktor, MV. Die Regel lautet, schnelle Bewegungen verringern die verfügbare Maximalkraft massiv. Wir multiplizieren den Basiswert hier mit 0,8.
Warte mal, warum eigentlich? Wenn ich etwas schnell mache, habe ich doch Schwung. Müsste ich da nicht eigentlich mehr Kraft haben?
Der Moment ist verlähen. Es geht um die statische Maximalkraftfähigkeit. Das schnelle Bewegen bedeutet eine Reduzierung der Muskelfunktion. 70% der Muskelzylinder sind nur im Schnellwert verwendbar. Diese hängen miteinander zusammen und verringern die Basiskraft schlagartig. Physikalischer Schwung ist eben nicht gleich Muskelkraft. Wenn wir da mal auf die mikroskopische Ebene deiner Muskelfasern zoomen, Muskeln kontrahieren, indem mikroskopisch kleine Myosinköpfchen an Aktinfilamenten andocken und quasi wie kleine Ruder ziehen.
Mhm.
Wenn du eine Bewegung jetzt sehr schnell ausführst, haben diese kleinen Ruder schlichtweg nicht genug Zeit, um alle Bindungen herzustellen. Du verlierst mechanischen Grip im Muskelgewebe. Du kannst biologisch einfach nicht gleichzeitig maximal schnell und maximal stark sein.
Das ist ja faszinierend. Geschwindigkeit kostet also Bindungskraft. Okay, dann haben wir den zweiten Multiplikator, den Frequenzfaktor.
Hm? Richtig.
Da geht es um die Frage, wie oft wiederhole ich den Handgriff? Und bei extrem hoher Frequenz straft die Norm das Design gnadenlos ab und drückt den erlaubten Wert bis auf einen Faktor von 0,2 hinunter. Das sind dann nur noch 20% der Ursprungskraft.
Und auch das hat einen absolut klaren physiologischen Grund. Bei ständiger Wiederholung verbraucht der Muskel sein ATP, also seinen zellulären Treibstoff, viel schneller, als das Blut neuen Sauerstoff nachliefern kann.
Mhm. Und dann?
Es entsteht Laktat, der Muskel übersäuert. Und als ob das nicht schon reicht, kommt noch der dritte Faktor dazu, der Zeitfaktor.
Mhm.
Wie lange dauert die Schicht? Wer einen Hebel über eine Schicht von mehr als 2 bis zu 8 Stunden betätigt, bekommt nochmal einen Faktor von 0,5 obendrauf. Die verfügbare Kraft wird also glatt halbiert.
Wir sprechen hier von der Ermüdung des zentralen Nervensystems, oder? Irgendwann feuern die Nervenbahnen die Befehle einfach nicht mehr so stark in den Muskel. Lass uns das mal in den Alltag übersetzen, was das nun alles bedeutet.
Mach mal.
Stell dir vor, du hilfst beim Umzug. Eine 25-Kilo-Kiste einmal ganz langsam aus den Knien anzuheben, das ist unser isometrischer Laborwert aus Stufe A. Das schafft fast jeder.
Das ist die perfekte Isolation des Problems, ja? Eine saubere einzelne Bewegung.
Aber jetzt verändern wir die Parameter. Du trägst diese Kiste plötzlich im Laufschritt zum Lieferwagen. Das ist dein Geschwindigkeitsfaktor. Die Aktinbindungen kommen nicht mehr mit. Du musst das Ganze dann 50 Mal in der Stunde machen.
Oh ja.
Das ist dein Frequenzfaktor. Das Laktat flutet deine Muskeln. Und dein Kumpel hat dich nicht nur für ein Zimmer, sondern für eine volle 8-Stunden-Schicht gebucht. Das ist der Zeitfaktor. Dein Nervensystem streikt.
Die Konsequenz daraus ist simpel. Dein Körper bricht die Leistung ab. Um diesen Umzug unter diesen dynamischen Bedingungen wirklich verletzungsfrei zu überstehen, darf diese Kiste keine 25 Kilo mehr wiegen. Sie darf vielleicht noch 5 Kilo wiegen.
Und exakt das macht die Norm mit den Hebeln und Tasten einer Maschine. Sie rechnet die 25 Kilo auf 5 Kilo herunter, damit der Arbeiter nicht nach 3 Jahren in Frührente gehen muss. Wahnsinn.
Ja. Und selbst wenn wir diesen massiv reduzierten Wert in Stufe B errechnet haben, schickt uns die Norm noch in Stufe C. Wir haben jetzt die angepasste Kapazitätsgrenze, aber sind wir damit wirklich auf der sicheren Seite?
Das bringt dann die Ampel der Maschinensicherheit ins Spiel, ne?
Ganz genau. Wir berechnen den Erträglichkeits- und Risikofaktor, den MedGIF. Da entstehen 3 klare Risikozonen.
Zone 1 ist grün, empfohlen. Der Risikofaktor liegt bei 0,5 oder darunter. Das Risiko für das Muskel-Skelett-System ist da quasi null. Man kann die Maschine bedenkenlos so bauen.
Richtig.
Und Zone 3 ist rot. Zu vermeiden. Der Wert liegt über 0,7. Das ist ein offensichtliches Risiko, ein toxisches Design und die Konstruktion muss zwingend geändert werden. Aber am spannendsten ist doch eigentlich Zone 2.
Ja, das ist die gelbe Zone. Nicht empfohlen. Die liegt zwischen 0,5 und 0,7. Hier sagt die Norm, dein Risiko muss genauer analysiert werden. Jetzt musst du die versteckten Risikofaktoren offenlegen.
Versteckte Faktoren?
Ja, Faktoren, die dir kein CAD-Programm der Welt anzeigt. Das prominenteste Beispiel sind Vibrationen. Wenn eine Maschine stark vibriert, versuchen deine Muskeln reflexartig, diese Mikrobewegungen auszugleichen.
Ah, okay.
Das führt zu einer massiven Daueranspannung im Gewebe. Oder auch Hitze und Kälte. In einer Kühlhalle verliert der Muskel seine Elastizität, da schnellt das Verletzungsrisiko massiv nach oben.
Beschleunigungs- und Präzisionsparadoxon.
Ein sehr guter Begriff dafür.
Die Norm warnt nämlich eindringlich davor, dass Bewegungen, die extreme Präzision erfordern, paradoxerweise zu einer viel höheren Muskelbelastung und Gewebebeanspruchung führen. Man denkt doch intuitiv, wenn ich etwas ganz langsam und vorsichtig mache, dann schone ich mich.
Das Gegenteil ist der Fall. Das liegt an dem sogenannten Zwangstonus. Wenn du deinen Arm bewegst, nutzt du normalerweise eine Muskelgruppe, während die gegenüberliegende, also der Antagonist, locker lässt.
Mhm.
Wenn du aber etwas auf den Millimeter genau steuern musst, zum Beispiel einen extrem feinen Taster an einem Mikroskop oder in einer Platinenfertigung drückst, dann spannt dein Gehirn plötzlich beide Muskelgruppen gleichzeitig an.
Der Bizeps zieht, der Trizeps bremst. Du kämpfst also buchstäblich innerlich gegen dich selbst, um den Arm künstlich zu versteifen und das natürliche Zittern zu unterdrücken.
Ganz genau so funktioniert es. Diese ständige Kokontraktion treibt die Gewebeanspruchung absolut durch die Decke, obwohl du dich kaum bewegst. Und dann gibt es noch einen Endgegner der Ergonomie, der auf dem Papier wirklich oft völlig vergessen wird.
Lass mich raten. Die persönliche Schutzausrüstung, kurz PSA.
Richtig. Arbeitshandschuhe. Es ist echt verrückt, wie ein Stück Neopren oder Leder eine komplette Ingenieursberechnung komplett zerstören kann.
Inwiefern?
Ein dicker Schutzhandschuh wirkt um einen Hebel herum wie ein Puffer. Er vergrößert künstlich den Radius deines Griffs. Biomechanisch verschieben sich dadurch die Hebelverhältnisse deiner Fingergelenke dramatisch ins Negative. Das reduziert die Beweglichkeit und die Kraft.
Mhm.
Außerdem schluckt das Material dein taktiles Feedback. Weil du den Widerstand der Maschine nicht mehr richtig spürst, greifst du automatisch viel fester zu, als du es eigentlich müsstest.
Mein Gehirn sagt mir also, ich spüre nichts, ich drücke lieber mal mit doppelter Kraft, um wirklich sicher zu gehen. Wenn an meiner Maschine also Handschuhepflicht herrscht, sind alle schönen Berechnungen aus Stufe A und B plötzlich Makulatur, wenn ich das nicht vorher einplane. Das ist ja heftig.
Ja, was uns unweigerlich zu der Frage führt, wie Projektleiter, Integratoren und Konstrukteure all diese theoretischen Newton-Werte und Multiplikatoren nun auf den Hallenboden bringen. Der Kardinalfehler in der Industrie ist es, die EN 1005-3 als eine Art Checkliste für das Ende eines Projekts zu behandeln.
Frei nach dem Motto, die Maschine steht jetzt fertig aus Stahl gefräst in der Halle, lass mal kurz ein Pflaster draufkleben und prüfen, ob die Ergonomie passt.
Genau. Und das ist der Moment, in dem Budgets implodieren. Wenn du zu diesem Zeitpunkt feststellst, dass ein Hebel zu schwergängig ist, musst du vielleicht die gesamte Pneumatik austauschen oder das Grundgestell umbauen.
Das wird teuer.
Eine normgerechte Bewertung der Handhabungskräfte muss zwingend bereits in der Konzeptphase passieren. Du musst diese Kräfte berechnen, bevor auch nur ein einziges Stück Metall geschnitten wird.
Das ist ja auch das absolute Fundament für die spätere Risikobeurteilung, die normgerechte Umsetzung und letztlich das CE-Kennzeichen. Eine Maschine, die Bediener chronisch krank macht, ist keine sichere Maschine, egal wie viele Nothalttaster sie hat.
Absolut.
Besonders extrem wird das ja bei modernsten Produktionskonzepten wie der Mensch-Roboter-Kollaboration, der MAK, wo Menschen und Maschinen Hand in Hand arbeiten.
Da arbeiten Mensch und Cobot ohne Schutzzaun direkt an demselben Bauteil. Der Mensch führt vielleicht den Roboterarm per Hand. Hier vermischen sich Maschinenkräfte und menschliche Biomechanik komplett. In solchen hochkomplexen Umfeldern reicht es oft einfach nicht mehr, nur die Norm gelesen zu haben. Die Auslegung dieser Faktoren erfordert tiefe praktische Erfahrung. Und hier zeigt sich oft, dass externe Praxiserfahrung den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Projekt und einem extrem teuren Redesign ausmacht.
Das ist hier der Punkt, an dem spezialisierte Partner ins Spiel kommen, oder?
Genau. Das ist der Bereich, in dem zum Beispiel Cobot-Consulting-Unternehmen sehr gezielt unterstützt. Die bringen genau diese Praxiserfahrung mit.
Okay, was machen die konkret?
Sie sorgen halt dafür, dass die normgerechte Umsetzung von Cobot- und Automatisierungslösungen direkt von der Konzeptphase an richtig läuft. Und sie übernehmen auch die Erstellung der oft sehr komplexen technischen Dokumentation.
Das nimmt dem Konstrukteur natürlich einen massiven Druck von den Schultern. Die direkte Frage an dich als Zuhörer lautet also: Bedenkst du in deinen eigenen Projekten die Handschuhdicke deiner Bediener wirklich schon beim allerersten CAD-Entwurf?
Es ist am Ende der Unterschied zwischen einer Maschine, die nur auf dem Papier funktioniert, und einer Maschine, an der Menschen über Jahrzehnte hinweg gesund arbeiten können.
Wir sind heute wirklich tief eingetaucht, von der statischen Maximalkraft über die dynamischen Anpassungen bis hin zum CE-konformen Design in der Konzeptphase. Wir haben gesehen, es geht nicht nur um akute Unfälle.
Nein, Maschinensicherheit bedeutet auch, den schleichenden Verschleiß des menschlichen Körpers zu stoppen.
Da möchte ich dir zum Schluss noch einen kleinen, etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Wir bauen immer intelligentere, softwaregetriebene Maschinen, voller Sensorik, aber der finale Kontaktpunkt zwischen Mensch und Maschine bleibt physisch.
Mhm.
Was wäre, wenn wir in Zukunft Maschinen haben, die sich dank Sensorik dynamisch an die aktuelle Muskelermüdung ihres individuellen Bedieners anpassen? Stell dir vor, der Hebel verringert seinen mechanischen Widerstand völlig automatisch, weil er merkt, dass dein Muskel müde wird.
Eine Anlage, die quasi mit dir atmet und arbeitet, statt nur stur Newton-Werte vorauszusetzen. Das wäre die absolute Revolution der Ergonomie.
Stoff für die nächste Generation von Normen, würde ich sagen. Bleib neugierig und sicher.
Neue Einblicke in die Maschinensicherheit. Warum die EN 105-3 schon in der Konzeptphase entscheidet. Eine Maschine zu konstruieren bedeutet mehr als nur Funktion zu realisieren. Es geht um die Ergonomie und langfristige Gesundheit der Bediener. Die Norm EN ISO 105-3, empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung, zeigt ganz klar: Wer Handhabungskräfte, Frequenzen und Körperhaltungen erst nach dem Prototypenbau bewertet, verliert Zeit und Geld. Eine Maschine zu konstruieren bedeutet mehr als nur Funktionen zu realisieren. Es geht um die Ergonomie und langfristige Gesundheit der Bediener. Die Norm EN ISO 105-3, empfohlene Kraftgrenzen bei Maschinenbetätigung, zeigt ganz klar: Eine saubere Bewertung von Cobot- und Automatisierungslösungen ist bereits in der Konzeptphase unerlässlich.
Nur so lassen sich böse Überraschungen bei der CE-Dokumentation, der Risikobeurteilung, der Validierung und vor allem bei der MRK-Sicherheit vermeiden. Die normgerechte Umsetzung muss vom ersten Entwurf an mitgedacht werden. Genau hier zahlt sich Expertise aus. Cobot Consulting unterstützt Unternehmen mit tiefgreifender Praxiserfahrung in genau diesen Bereichen. Von der ersten Konzeptlige über die Validierung von MRK-Anwendungen bis hin zur Erstellung der kompletten CE- und technischen Dokumentation sorgen sie dafür, dass Automatisierungslösungen nicht nur innovativ, sondern auch ergonomisch und normgerecht sicher sind. Genau hier zahlt sich Expertise aus. Hört rein in unseren aktuellen Deep Dive und erfahrt, wie ihr die dreistufige Risikobewertung der Norm optimal für eure Projekte nutzt.